Deutschlandfunk Interview.
Es soll an der Arbeit mehr getestet werden, aber eben auch an den Schulen und in den Kitas, die gestern auch wieder ein großes Streitthema waren. Bleiben sie offen? Schließen sie? Wann schließen sie? Wie werden Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler getestet und geschützt? Am Ende blieben trotz der langen Sitzung viele Fragen offen. Klar ist nur, es soll viel getestet werden. Wir sprechen darüber mit Marlies Thepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Potthoff.
Frau Thepe, seit einem Jahr wird jetzt über den richtigen Umgang mit Kitas und Schulen diskutiert. Jetzt sind 2 Tests pro Woche vorgesehen. Die Rede ist davon, dass das bald möglichst passieren soll. Es wird aber schon vielerorts gezweifelt, dass das jetzt schnell umgesetzt werden kann. Wie frustriert sind Sie nach einem Jahr der politischen Corona-Strategie für Kitas und Schulen?
Ja, die Kolleginnen und Kollegen sind sehr enttäuscht, weil es keine klaren Regelungen gibt, also keine klaren Haltelinien, die für die ganze Bundesrepublik gelten und die dann regional, je nachdem, wie dort die Inzidenz ist, umgesetzt werden, sondern dass es jeweils unklare Äußerungen gibt und erst durch ganz viel Druck, auch von unserer Seite, dann jetzt nach dem Winterlockdown mit Wechselunterricht gestartet wurde.
Jetzt muss man auch sagen, dass es regional unterschiedliche Maßnahmen gibt. Bildung ist ja Ländersache, das erklärt sich ja ein bisschen aus den Inzidenzzahlen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, der Vogtlandkreis in Thüringen, da liegt die Inzidenz bei über 400. Im Nordfriesland gibt es eine Inzidenz von 25. Soll man da trotzdem die gleichen Regeln verhängen?
Ja, die Regel wäre ja, bei unter 100 ist Wechselunterricht möglich und bei unter 50 könnte auch wieder in den Präsenzunterricht gegangen werden mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie Hygieneschutz. Und natürlich ist es völlig unverständlich, wenn in Regionen, wo die Inzidenz bei 400 liegt, die Schulen geöffnet sind.
Welche Ergebnisse hätten Sie sich denn von diesem Bund-Länder-Gipfel gestern gewünscht?
Wir hätten uns gewünscht, dass man die RKI-Zahlen als Leitlinie nimmt, also Inzidenz Ü50, Wechselunterricht mit Maskenpflicht und dann aber auch eben nach oben nochmal eine klare Linie. So, und dann hätte eben, wenn in Nordfriesland die Zahl bei 25 ist, hätte man im Präsenzunterricht gehen können und in Flensburg, wo die Zahl wesentlich höher ist, geht man im Wechselunterricht oder muss sogar in Fernunterricht gehen.
Jetzt, ich habe es schon angesprochen, sind 2 Schnelltests geplant pro Woche. Das klappt noch nicht besonders gut. Über die Osterferien soll an Teststrategien gearbeitet werden. Ich erinnere mich jetzt an große Vorhaben vor den Sommerferien, vor den Herbstferien, vor den Winterferien, dass man sich Konzepte im Bereich Schule überlegt. Jetzt über die Osterferien, da fragt man sich, warum passiert denn gefühlt so wenig?
Ich glaube, dass die Schwierigkeit daran besteht, dass Bund, Länder und Kommunen hier eine gemeinsame Verantwortung haben und die nicht bis zum Ende durchdenken. Der Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja schon am 3. Dezember gesagt, ab morgen kann in den Schulen getestet werden. Aber das war natürlich Quatsch. Wir haben 11 Millionen Schülerinnen und Schüler. Und wenn die 2-mal die Woche getestet werden sollen, brauchen wir alleine für die Kinder, die Jugendlichen, 22 Millionen Tests. Die müssen bereitgestellt sein und dann Woche für Woche bereitstehen. Das ist nicht bis zu Ende durchgedacht worden, auch nicht, wer das zahlt. Die Landesregierung oder eben die Kommune. Für das Personal ist ja eigentlich die Landesregierung zuständig. Die Kultusminister haben vom Bund erwartet, dass er die Tests zahlt, aber darüber hat es keine Entscheidung gegeben. Und dann kann natürlich ein Land, das arm ist wie Bremen, schwerer reagieren als ein reiches Land wie Bayern.
Die Tests sind jetzt das eine. Das andere ist ja das Impfen. Da wurde ja schon von der Politik länger Zustimmung signalisiert, dass das Lehrpersonal eventuell doch früher als ursprünglich geplant geimpft werden soll. Ist das etwas, was in den Osterferien am besten geklärt werden soll? Ich meine, die Lehrerinnen und Lehrer hätten da ja zumindest Zeit für Impftermine.
Ja, das wäre gut, wenn die Impfangebote gemacht werden könnten. Bislang scheitert das ja daran, dass zu wenig Impfstoff da ist. Aber klar, wir haben gefordert, nachdem die Kanzlerin gesagt hat, Erzieherinnen und Grundschullehrkräfte, auch die Förderschullehrkräfte zunächst zu bedienen, aber auch alle anderen, wenn die Schülerinnen und Schüler in die Klassen kommen sollen, ist es eben erst sicher, wenn auch alle Lehrerinnen und Lehrer und das gesamte Personal in den Schulen, da gibt es ja auch Sozialpädagogen, da gibt es Hausmeister, geimpft sind.
Wenn das vorausgesetzt, es klappt ohne Impfen, aber mit den Tests, sind Sie dann auch dafür, die Schulen grundsätzlich so lange wie möglich offen zu halten?
Ich finde das richtig, dass die Bildung eine hohe Priorität hat. Und ich möchte hier diese Gelegenheit des Interviews nutzen, an die Bevölkerung zu appellieren, so vernünftig wie möglich zu sein, so viele persönliche Kontakte wie möglich zu vermeiden, damit wir die Pandemie besser bekämpfen können und die Schülerinnen und Schüler dann schneller wieder Bildung genießen können. Das sind wir den Jugendlichen schuldig.
Wenn wir über die Jugendlichen noch sprechen, da gibt es nämlich auch eine neue Studie, eine neue Bertelsmann-Studie. Da sagen 65% der Jugendlichen, dass sie während des zweiten Lockdowns im November das Gefühl hatten, ihre Sorgen würden nicht gehört. Viele haben finanzielle Sorgen, Zukunftsängste. Werden die jungen Menschen in Deutschland in dieser Pandemie gerade vernachlässigt oder sogar vergessen?
Ich denke, dass die seelische Belastung der Pandemie insgesamt zu wenig besprochen worden ist. Das merken wir ja auch als Erwachsene jetzt, dass uns der menschliche Kontakt zu unseren Freunden, zu den Nachbarn, zu den Kindern, zu den Verwandten fehlt. Und natürlich gehört das zum Jungsein, ja, zur Pubertät, zu der Zeit, in der man sich von den Eltern abgrenzt, dazu mit den anderen Jugendlichen etwas zusammen zu unternehmen. Und dass das unterbrochen ist, ist für die Jugendlichen enorm schwer. Gott sei Dank kann man an der Stelle ja sagen, gibt es immerhin die Möglichkeit der Vernetzung. Also in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts hätten wir ja nicht diese Techniken gehabt, dass man eben per Videotelefonie miteinander in Kontakt treten und sich sehen kann. Aber selbstverständlich ersetzt es nicht Körperkontakte, persönliche Gespräche, Nähe, Austausch, Bewegung. Ich kann das gut verstehen, dass die Jugendlichen sich einsam fühlen. Gehört werden sie, denke ich schon. Also unsere Kolleginnen und Kollegen haben in den Schulen in dieser zweiten Welle viel stärker eben auch den persönlichen Kontakt wahrgenommen. Aber der Druck, eben auch Inhalte nach vorne zu bringen, ist durch die Politik sehr hoch gemacht worden, dass das soziale Lernen in Kita und Schule besonders wichtig ist. Das müssen wir jetzt noch mal dringend betonen.